Liebe Gemeinde, da sich unsere Technik immer noch in der wohlverdienten Herbstpause befindet, gibt es auch heute noch mal eine Predigt nachträglich eingelesen. Ich lese uns den Predigttext des letzten Sonntages aus Matthäus 18, die Verse 21 bis 35. Da trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70 7-mal. Das Himmelsreich ist deshalb zu vergleichen mit einem menschlichen König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einem zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechts hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg, ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit deinem Mitknecht Erbarm haben müssen, so wie ich mit dir Erbarm hatte? Und in seinem Zorn übergab ihm der Herr den Folterknechten, bis er seine ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Liebe Gemeinde, gibt es so etwas wie christliche Schadensfreude? Ich glaube ja. Also zumindest bei mir bricht sie in diesem Gleichnis förmlich hervor. Gut, dass diesem unbarmherzigen Schweinehund am Ende das Fell über die Ohren gezogen wird. Endlich mal so etwas wie Gerechtigkeit in der Bibel. Denn das Verhalten des Knechtes ist empörend, mich empört es zumindest. Da bekommt einer riesige Schulden erlassen und kaum hat er als freier Mann die Straße betreten, knüpft er sich einen armen Schlucker vor und wirkt ihm einen Kleckerbetrag ab. Bei mir erzeugt diese Geschichte sofort innerliche Resonanz. Vielleicht auch, weil ich sie gut mit unserer modernen Gesellschaft verknüpfen kann. Da werden etwa Banken oder Airlines mit Milliardenkrediten durch Steuergelder gerettet, aber gerade bei den kleinen Kunden werden Forderungen unbarmherzig vollstreckt oder Rückzahlungen, die einem zustehen, über Monate verzögert. Oder da ist das Drama in der EU, das wir gerade erleben. Da sind zwei Staaten, die unbedingt Teil der Union werden wollten, jährlich Milliarden an Entwicklungshilfen einstreichen und gleichzeitig die europäischen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit aushöhlen und massiv gegen Migranten und Homosexuelle vorgehen. Ja, innerlich denke ich, da müsste mal jemand so durchgreifen wie der König in der Geschichte. Gelder streichen, Mitgliedschaftsrechte entziehen, am besten alle einlochen. Und wenn das nicht passiert, dann bleibt doch wenigstens die Hoffnung, dass Gott sie irgendwann strafen wird. Da wird heulen und Zähneklappern sein. Gut so. Wäre doch Gott einmal wie dieser König. Ja, wäre Gott so wie der König, dann würde mir das Angst machen. Denn von Barmherzigkeit ist bei dem erstmal gar keine Spur. Der erste Knecht soll sofort mit Kind und Kegel als Sklave verkauft werden. Und erst durch Betteln lässt sich der König überhaupt umstimmen. Nur, um dann am Ende seine Gnade zurückzunehmen und wieder einzuziehen. Und dann den Knecht bis zum Tode zu foltern. Ja, wie wäre das, wenn Gott wirklich seine ganze Gnade und seine ganze Barmherzigkeit wieder zurückfordern würde, nur weil wir einer Person gegenüber unbarmherzig sind? Ich persönlich würde dann wohl in der Hölle schmoren. Es kann so nicht gemeint sein. Denn dann wäre Jesus ein schwarzer Pädagoge. Ja, und so will auch Jesus das Gleichnis gar nicht verstanden wissen. Es fängt schon bei dem Missverständnis an, dass der König in diesem Beispiel Gott ist. So wie wir gern alle Lämmer in der Bibel über einen Kamm scheren und meinen, jedes Schaf, das sich auf irgendeiner biblischen Seite finden lässt, meine eigentlich Jesus, scheren wir auch alle Könige über einen Kamm und meinen, sie müssten immer Gott sein. Und in diesem Gleichnis werden wir auch noch auf diese falsche Fährte gelockt. Denn der letzte Satz des Gleichnisses, ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt, den hat gar nicht Jesus gesagt. Sondern Matthäus hat es als kurzes Resümee unter diese Geschichte gesetzt, um zu zeigen, wie er sie verstanden wissen will. Und leider versteht auch Matthäus das Gleichnis falsch. Denn dass der König nicht Gott sein soll, macht Jesus selbst deutlich. Im griechischen Text wird ausdrücklich gesagt, dass es ein menschlicher König ist, von dem die Geschichte handelt. Aber das sparen die meisten Übersetzungen aus. Wie Matthäus wird eben das, was nicht passend ist, passend gemacht. Ja, und auch das Handeln des Königs passt überhaupt nicht zu dem, was Jesus hier eigentlich sagen will. Gucken wir uns doch noch einmal den Anfang an. Petrus fragt ihn, wie oft er jemanden vergeben soll. 7-mal? Nein, Jesus sagt 7-mal 70. Also kurzum grenzenlos, immer grundsätzlich. Und egal, was da ein anderer Schweinehund alles mit dir macht, egal wie oft er es macht, egal ob er nach dem Vergeben direkt wieder den nächsten Karlauer raushaut, du sollst ihm vergeben. Und um diesen wichtigen Grundsatz zu verdeutlichen, erzählt Jesus das Gleichnis. Ja, und dann würde er eine Geschichte erzählen, in der Gott genau das Gegenteil macht? Er vergibt nicht unendlich, also 7-mal 70-mal, sondern zieht seine Vergebung direkt beim ersten Problem wieder zurück? Das macht keinen Sinn. Natürlich war Jesus klar, dass wir uns sofort mit dem König und dem zweiten Knecht solidarisieren würden und dabei auch laut Gerechtigkeit schreien. Das wollte Jesus. Er war ja ein Meister im Geschichtenerzählen. Aber damit wollte er nicht sagen, so sind Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, sondern so sind eure Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Eure Gerechtigkeit ist ein ständiges Aufrechnen. Ihr habt nämlich überhaupt nicht begriffen, was 7-mal 70 überhaupt bedeutet. Ja, und wahrscheinlich sind heute Morgen viele von uns Jesus damit auf den Leim gegangen. Aber das ist gut so, denn so will ja die Geschichte funktionieren. Wie ist das Gleichnis also zu verstehen? Das Gleichnis ist ein sogenanntes Kontrastgleichnis. Das Himmelsreich ist nicht so wie der menschliche König, sondern wir sollen Jesus Vorstellungen vom Reich Gottes mit dem Verhalten des Königs abgleichen und Unterschiede feststellen. Dazu müssen wir aber erst einmal verstehen, was da im Gleichnis überhaupt passiert. Da ist ein Knecht am Königshof. Wir müssen an dieser Stelle an einen mächtigen und gut ausgebildeten Beamten, zum Beispiel im Perserreich, denken. Das Wort Knecht, mit dem hier das griechische Doulos übersetzt wird, zum Beispiel von Luther, ist also höchst irreführend, denn es meint doch viel mehr als einen einzelnen Knecht. Die Aufgaben dieses Beamten waren es, die Ländereien des Königs zu verwalten. Der Verwalter wird also eine ähnliche Schlüsselposition bekleidet haben wie damals Josef in Ägypten. Ja, und irgendwann macht der König einen Kassensturz, um zu sehen, wie es um die Finanzen in seinem Staat bestellt ist. So etwas war aufwendig und wurde nicht jedes Jahr gemacht, sondern passierte in großen Abständen. Im Neuen Testament etwa lesen wir, dass Kaiser Augustus als erster überhaupt auf die Idee gekommen ist, eine Volkszählung durchzuführen, um sein Steueraufkommen einmal genau bestimmen zu können. In den Ländern dieses Verwalters liegen das Einkommen, das der König erwartet hatte, und das, was tatsächlich am Ende in der Kasse war, weit auseinander. 10.000 Talente sind es, die fehlen. Ein Talent, das waren 6.000 Denare, so 200 Denare plus minus waren das Jahreseinkommen eines einfachen Arbeiters. Es geht hier also um einen Fehlbetrag in dreistelliger Milliardenhöhe, so in etwa 250 Milliarden, die als Loch in der Staatskasse auftauchen. Wir merken also sofort, es geht hier nicht um einen privaten Kredit, den der Beamte nicht zurückzahlen konnte, und er hat auch nicht einfach so in die Kasse gegriffen und etwas abgezweigt. Gleichzeitig muss die enorme Summe nicht unbedingt verwundern. Wir haben ja beim BBI oder Stuttgart 21 gesehen, wie bereits kleine Projekte schnell große Fehlbeträge erzeugen können. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr seid Finanzminister, nicht über Deutschland, sondern sagen wir über ganz Vorderasien. Und statt doppelter Buchführung wird auf Tontafeln geritzt. Eine elektronische Steuerkartei gibt es nicht. Ja, und große Teile eurer Einnahmen sind kein hartes Geld, sondern Korn, Wein und Früchte, die verderben können. Ja, und wie viel eure Steuerbehörde irgendwo in Hintertupfing eingenommen hat, das erfahrt ihr manchmal erst mit einem Jahr Verzögerung, je nachdem, wie lange euer Steuerbeamter brauchte, um die Tontafeln zu euch zu bringen. Ja, und ob jedes Lagerhaus, das sich bei euch auf dem Zettel befindet, wirklich voll ist und überhaupt existiert, das will man manchmal gar nicht fragen. Ja, und dann gibt es natürlich konjunkturelle Schwankungen durch Missernten, Seuchen oder Kriege und auch ein erhebliches Maß an Korruption. Ja, und irgendwann wird nach Jahren oder Jahrzehnten eine Abrechnung gemacht. Da kann es schnell passieren, dass mal ein paar Milliarden weniger in der Kasse sind, als man ursprünglich 10 Jahre zuvor prognostiziert hatte. Ja, und der König, der reagiert nun so, wie es damals gang und gäbe war. Besitzansprüche wurden gnadenlos durchgesetzt und Schulden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln eingetrieben. Das war der Rechtsgrundsatz, auf dem der römische Staat aufbaute. Ja, und wenn ein Schuldner nicht zahlen konnte, gerade wenn ein kleiner Schuldner nicht zahlen konnte, war es durchaus üblich, ihn oder seine Familienangehörigen zu verkaufen oder zu inhaftieren. Und wenn reiche Schuldner nicht zahlen konnten, wurden sie oder ihre Familien gefoltert. Damit sollte Druck auf den Rest der Verwandten ausgeübt werden, die Schulden zu begleichen. Sowas kennen wir heute nur noch von Mafia-Filmen. Aber nach ausgiebigen Flehen wird die Schuld erlassen. Auch das war etwas, das öfter passierte. Schuldenerlasse waren nämlich beliebte politische Mittel. Und in diesem Fall war es auch nur sinnvoll, denn den Fehlbetrag konnte der Verwalter ja gar nicht selbst bezahlen. Im Gegenteil, wenn der König hier auf die 10.000 Talente bestanden hätte, hätten das am Ende seine Untertanen zahlen müssen. Der Verwalter hätte Wege finden müssen, die Unsummen aus dem Land herauszupressen. Und das bringt am Ende nur Unfrieden und Revolution. Also zeigt sich der König am Ende kalkuliert barmherzig. Der Verwalter verlässt die Audienz. Er ist noch einmal davongekommen. Er ist noch in Amt und Ehren und seine Arbeit geht weiter. Auch in den kommenden Jahren müssen Talente für den König erwirtschaftet werden. Vielleicht wurden dessen Erwartungen etwas korrigiert, aber das wissen wir nicht. Was aber klar sein dürfte, es sollte kein zweites Mal so viel fehlen. Der Verwalter trifft jetzt einen anderen Angestellten, der in der Befehlskette weiter unter ihm steht. Das wird einerseits schon an den Schulden deutlich, 100 Denare, das ist nur ein halbes Jahresgehalt. Das wird aber auch daran deutlich, dass der Verwalter ihn ohne weiteres ins Gefängnis werfen kann. Vielleicht war der andere Mitknecht ein Zolleintreiber oder ein kleiner Dorfverwalter oder ein königlicher Sklave. Wichtig zum Verständnis ist, der schuldete nicht dem Verwalter persönlich Geld, sondern eigentlich auch dem König, denn Abgaben wurden von unten nach oben weitergereicht. Und damit entsteht dann ein sehr vielschichtiges Bild von diesem unbarmherzigen Verwalter. Ja, er ist unbarmherzig, weil er den Schuldenerlass vom König nicht an den kleinen Beamten weitergibt. Auf der anderen Seite wird er ja genau dafür bezahlt. Er soll die Steuern der Provinzen eintreiben. Ja, und wenn es bei der nächsten Abrechnung keinen Fehlbetrag geben soll, dann muss er sich mit diesem Eintreiben ranhalten. Genau solche 100 Denare läppern sich nämlich am Ende. Ja, und so ist der Verwalter vielleicht gar nicht so frei und kann die Barmherzigkeit gar nicht mal ebenso aus der Hüfte herausgeschossen walten lassen. Er entscheidet sich jedenfalls dafür, die Schulden mit den gängigen Mitteln, die er zuvor bei seinem Dienstherrn beobachtet hatte, einzutreiben. Das ruft andere kleine Beamte und Angestellte auf den Plan. Denn wenn jetzt eine härtere Gangart herrscht, könnten sie die Nächsten sein. Wahrscheinlich waren die meisten Provinzen und Bezirke nicht so profitabel, wie sie sein sollten. Und so werden sie beim König vorstellig und denunzieren den Verwalter. Und der König? Der macht etwas Fatales. Er nimmt seine Barmherzigkeit zurück. Das ist schon unsinnig, denn Gnade und Barmherzigkeit sind ja gerade kein Tauschgeschäft. Sie sind voraussetzungslos. Sonst funktioniert übrigens die gesamte Rechtfertigung aus Gnade nicht. Aber es kommt noch schlimmer. Der erste Verwalter wird persönlich bestraft. Der König lässt ihn foltern, wohl bis zum Tod. Die astronomische Schuld von 10.000 Denaren wird aber wieder eingesetzt und will erwirtschaftet werden. Und zwar von den anderen. Das zurückgenommene Erbarmen betrifft den zweiten Knecht, seine Mitknechte, die einfachen Bauern und Tagelöhner. Sie werden am Ende bluten müssen. Und so entsteht am Ende eine Situation, in der es allen schlechter geht als vorher. Am Ende entsteht eine Situation, als hätte es nie Erbarmen gegeben. Was Jesus also mit dem Gleichnis lehren will, das passiert, wenn ihr nicht lernt, barmherzig zu sein. Und zwar so, wie ich, Jesus, es verstehe. Rechnet Erbarmen nicht auf, knüpft es an keine Bedingungen, macht Vergebung nicht von Vergebung abhängig, nehmt es nicht wieder zurück und gewährt es nicht nur den guten Menschen. Wenn ihr so handelt wie der König oder wie der Verwalter, wird am Ende die Welt brennen. Das endet in einer Katastrophe für alle. Soweit also die Geschichte des Verwalters. Sie erscheint jetzt doch in einem etwas anderen Licht. Aber was können wir daraus lernen? Drei Dinge. Erstens. Das Vergeben der Menschen untereinander ist zwingend notwendig. Und zwar so, wie Jesus es am Anfang fordert. 7 mal 70, also unendlich. Die Zahl hat eine besondere Bewandtnis. Lamech, der Enkel von Adam und Eva, der hatte noch gesagt, statt ein Auge für ein Auge zu vergelten, will ich für eine Wunde den Täter erschlagen und mich 77 Mal rächen. Das ist die antike Version der maximalen Vergeltung, quasi die Nuklearoption. Was hier beschrieben wird, endet in einer Gewaltspirale, getrieben aus Rache. Die schraubt sich so weit, dass Gott irgendwann die Sintflut schickte. Wo Rache an die Stelle von Erbarmen tritt, geht die Welt unter. Und wenn wir sagen, so sind wir nicht, erinnert euch nur an die Schadenfreude am Anfang der Geschichte. Jesus hat uns da schon längst ertappt. Jesus sagt, nur Vergebung unter den Menschen kann uns retten, und zwar grundsätzliches Vergeben. Und wer meint, es gäbe einen Mittelweg, der schaue auf die Geschichte vom König und Verwalter. Das kommt beim Aufrechnen von Vergebung und Barmherzigkeit raus. Zweitens. Das Vergeben untereinander wird nicht durch Christus Kreuzestod überflüssig. Das ist vielleicht die eine große Gefahr, in der wir stehen. Weil ja alle Schuld am Kreuz gesühnt ist, ist es doch im Endeffekt egal, ob wir uns untereinander versöhnen. Das Gleichnis zeigt, wie wichtig es ist, Versöhnung, Barmherzigkeit und Gnade von oben nach unten weiterzugeben. Was löste denn die eigentliche Katastrophe aus? Das ungnädige Verhalten des Verwalters gegenüber dem Knecht. Und die Mitknechte, die ihn sofort anschwärzen in der Hoffnung, dass der Verwalter mal ordentlich eins auf den Deckel bekommt. Und das alles machte dann das Erbarmen des Königs obsolet. Die Notwendigkeit zur persönlichen Vergebung ist tief im jüdischen Glauben verwurzelt. Alle Schuld sollte am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, getilgt werden. Yom Kippur hatte damit eine ähnliche Funktion wie der Kreuzestod Christi. Aber die Rabbiner lehrten, das Opfer am Versöhnungstag tilgt zwar die Schuld zwischen Menschen und Gott, die Schuld zwischen Mensch und Mensch, wird aber nur durch persönliche Versöhnung getilgt. Und das gilt auch für die Vergebung am Kreuz. Jesus hat unsere Schuld vor Gott getilgt, und zwar ein für allemal. Ganz anders als der König wird Gott dieses Erbarmen auch nicht zurücknehmen. Aber das wird unser Leben und unsere Welt nur verändern, wenn wir uns gegenseitig vergeben. Wenn wir ernst machen mit den Worten, vergib uns unsere Schuld, damit wir auch unseren Schuldigern vergeben. Und drittens und letztens, das Gleichnis ist unheimlich realistisch und fair, wenn es um Vergebung und Barmherzigkeit geht. Was Jesus fordert, 7-mal, 70-mal vergeben, ist etwas, das an der Realität immer wieder scheitern wird. Das wusste auch Jesus. Wir haben gesehen, der Verwalter konnte nicht so einfach barmherzig sein. Und manchmal sind auch wir in solchen Zwangslagen und Verstrickungen. Vielleicht sitzt mir selbst jemand unbarmherzig im Nacken. Da würde barmherziges Handeln bedeuten, den Rücken gerade zu machen und selbst zur Zielscheibe zu werden. Ja, es gibt so Zwangslagen. Das sollten wir bedenken, wenn uns jemand unbarmherzig begegnet. Auf der anderen Seite gibt es Bereiche, in denen es ganz einfach ist, Barmherzigkeit zu üben. Da scheitern wir an uns selbst und an unserer Engstirnigkeit. Besonders kritisch ist das, wenn wir unbarmherzig werden und meinen, wir täten das für Gott, etwa um seinen Willen und seine Regeln durchzusetzen. So wie der Verwalter meinte, im Sinne des Königs zu handeln, als er den anderen würgte. Und dann beginnen wir Menschen mit der Bibel zu foltern, sie mit Worten zu erwürgen und ihnen ihre Schuld vorzurechnen. Jesus sagte dazu, was suchst du den Splitter im Auge deines Nächsten, während du selbst einen Balken im Auge hast? Gerade im privaten Umgang kann Vergebung und Barmherzigkeit wunderbar einfach sein. Und Gottes Ehre brauchen wir nicht unbarmherzig verteidigen. Dazwischen liegen unendlich große Spielräume, die wir gestalten müssen. Manchmal werden uns Vergebung und Erbarmen leicht von der Hand gehen. Manchmal aber auch schwer und viel kosten. Manchmal sogar zu viel. Manchmal werden wir das Gefühl haben, wir könnten es uns nicht leisten. Und manchmal werden wir es uns nicht leisten. Wie kann es also mit dem Erbarmen und dem 7-mal, 70-mal Vergeben gehen? Die praktische Hilfe ist das Gleichnis selbst. Es lässt sich nämlich nicht einfach lösen oder verstehen und anwenden. Keiner der Protagonisten lässt sich klar in die Kategorien gut oder schlecht einordnen. Keiner der Protagonisten passt genau auf uns. In allen Protagonisten finden wir uns selbst wieder. Es geht genau darum, so im Gespräch zu sein. Wie handelt Gott? Wie nicht? Wo müssen wir uns anders verhalten? Wo können wir uns nicht anders verhalten? Wo sind wir König? Wo Verwalter? Wo Knecht? Wo knechten uns andere? Und wo sind sie in ihrer Unbarmherzigkeit gefangen? Barmherzigkeit und Vergebung werden nur dort möglich, wo wir in diese Diskussion und Gedanken eindringen. Das ist viel schwieriger als der Weg, den Matthäus wählte, um den Menschen Angst zu machen. Wer du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben. Aber es ist der einzige realistische Weg, irgendwie zu wahrer Vergebung zu finden. Zu einer Vergebung und Barmherzigkeit, die diesen Namen auch verdienen, so wie Jesus sie vor Augen hatte. Liebe Gemeinde, Gott sei Dank ist unser Vater im Himmel nicht wie der König im Gleichnis. Seine Barmherzigkeit und seine Vergebung gelten uns alle Zeit und sie werden auch nicht zurückgenommen. Dafür hat sich Jesus am Kreuz verbürgt. Wir aber sollen lernen, 7-mal, 70-mal zu vergeben, besonders dort, wo unsere christliche Schadenfreude durchbricht. Denn sonst fliegt uns die Welt um die Ohren und daran kann selbst der Kreuzestod Jesu nichts ändern. Vergeben werden wir neu lernen müssen. Daran werden wir wachsen, darin werden wir scheitern. In allem ist uns aber immer die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes gewiss. Amen.